Wir werden uns heute Morgen mit Römer 6 beschäftigen. Nun kann ich nicht das ganze Kapitel lesen, möchte ich auch nicht, aber ein paar Verse daraus schon. Und so lese ich aus dem Römer 6 die Verse 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus.
Auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, in Frieden und in Freiheit zusammen zu sein und auf Gottes Wort zu hören. Denn deswegen kommen wir ja zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. Und bei den Worten Frieden und Freiheit sind wir auch schon mitten in dem Thema, das ich heute Morgen mit euch betrachten möchte. René hat den Römer 6, 1 bis 11 vorgelesen. Wer eine Bibel dabei hat, ich möchte heute über den gesamten Römer 6 sprechen. Römer 6, 1 bis 23. Da soll die Grundlage der Predigt auch sein und der Gedanken, die ich euch so weitergeben möchte. Und mein Gebet ist, dass der Geist Gottes euch das gibt, was ihr braucht fürs tägliche Leben. Denn der Römer 6 ist sehr vielfältig in seiner Betrachtung. Als wir in Römer 5 waren, das letzte Mal hatte ich darüber gesprochen, da haben wir betrachtet den ersten und den zweiten oder auch den letzten Adam. Und Paulus kam getrieben durch den Heiligen Geist zu dem Ergebnis in Römer 5, 21, dass die Sünde geherrscht hat in den Tod hinein, aber die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Dies alles aber durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das ist der Kern der frohen Botschaft. Das ist der Kern des Evangeliums. Es gibt eine Möglichkeit, aus dem Leben, das wir haben, aus dem natürlichen Leben, das wir haben, das immer mit dem Tod endet, auszubrechen zu einem ewigen Leben hin. Weiß nicht, wer das so verkündet, wer das so lebt. Das sieht man so ein bisschen daran, ob jemand hetzt und jagt, alles mitnehmen möchte, was diese Welt so bietet. Oder, wir hatten es gestern in unserer Jahresgemeindestunde, stille hält und sich von Gott verändern lässt. In sein Bild hinein, denn das ist das Ziel Gottes mit den Gläubigen. Wir sind also frei als Kinder Gottes, frei von der Angst des Todes. Ja, der Tod ist der letzte Feind, der besiegt werden muss. Und ich kenne keinen, der nicht auch Sorge vor diesem Augenblick hat. Und das ist auch menschlich natürlich. Aber je mehr wir uns geistlich verändern lassen hinein, in das Bild des Herrn Jesus, desto mehr schwindet die Angst vor dem Tod. Zumindest, dass danach nichts mehr kommt. Wir sind also Menschen, die wissen, dass es nach dem leiblichen Tod noch etwas gibt. Das hilft uns nur nicht weiter, wenn wir es hier oben haben und nicht hier unten. Mir scheint, dass es vielen Gläubigen reicht, in der Ewigkeit gerettet vor dem Zorn Gottes zu sein, und dann macht man sich auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber, was das bedeutet. Hauptsache gerettet. Doch die Auswirkung in das Leben hinein, in das Jetzt, hat diese Hoffnung keine. Mir scheint, dass mancher unter dem Deckmantel der Gnade noch schlimmer in seiner Rebellion gegenüber Gott ist, wie Weltmenschen, der Gott nicht kennt. Warum sage ich das? Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wer, wenn nicht ein Kind Gottes, weiß, was gut ist? Wenn ich nicht weiß, was gut ist, kann man mir dies nicht anrechnen. Wenn also ein Weltmensch hier alles mitnimmt, was er nur kriegen kann, weil er denkt, dieses Leben ist nach 60 oder 70 Jahren zu Ende und vielleicht habe ich 65 Jahre aktives Leben, wo mir nicht alles wehtut und jeder Tag zur Qual wird, und dann sagt, jetzt will ich leben, jetzt will ich feiern, jetzt will ich, die Formulierung wundert mich immer wieder, mein Leben genießen, als wäre es das Leben, das Eigentum. Ich kann es nicht einen Augenblick verlängern, so weit mit diesem Eigentum. Dann brauchen wir nicht den Moralisten zu machen als Kinder Gottes, denn das ist die natürliche Welt. Paulus sagt mal, was schert mich die, die draußen sind? Das ist ein hartes Wort. Wenn ich aber weiß, es gibt ein Leben danach und es gibt einen Gott, der mich fragt, was hast du mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe, angefangen, und lebe wie die Weltmenschen, dann urteilt selbst, was ist schlimmer. Wer so denkt und vor allen Dingen auch lebt, der hat Gottes Wort nicht verstanden. Und so geht auch Paulus im Kapitel 6 des Römerbriefs auf dieses Thema ein. Und ich möchte mit euch heute Morgen zusammen 4 Punkte betrachten. Mit Christus der Sünde gestorben, Römer 6, 1 bis 7. Mit Christus auferstanden, Römer 6, 8 bis 11. Die Frucht des Lebens, Römer 6, 12 bis 14. Und freigemacht zum Dienst. 4 Punkte also, die ich mit euch betrachten möchte, das ist Römer 6, 15 bis 23. Wir Gläubige wollen nicht mehr der Sünde leben, uns ihre Herrschaft beugen, sondern von ganzem Herzen für Christus leben, ihm zum Wohlgefallen und ihm zur Verherrlichung. Davon gehe ich aus, dass Menschen, die zum lebendigen Glauben an Gott kommen, die Gott kennenlernen, genau dieses Wollen haben. Und ich bin sicher, dass jeder von euch, der genau so zum Herrn Jesus gekommen ist, der seine Sünde erkannt und bekannt hat, genau damit gestartet ist. Und wir wollen uns immer wieder darauf zurückbesinnen, wie wir gestartet sind, wie Gott uns erreicht hat, wie Gott uns angesprochen hat und wie er uns frei gemacht hat. Denn alles, was ich sage, kann nur gelebt werden, wenn wir verstehen, dass wir frei sind, dass wir begnadigt sind. Wir sagen und bezeugen hier, so bitter es auch manchmal zu sein mag, trotzdem eine Wahrheit. Wer wirklich ein Kind Gottes ist, der kann aus der Gnade nicht fallen, was auch immer er als Kind Gottes getan haben mag. Das macht frei. Und das ist aber auch sehr verführerisch. Wie kommen wir also in diese Wirklichkeit hinein? Wie verstehen wir, dass als der Herr Jesus gekreuzigt wird, wir zusammen mit ihm gekreuzigt wurden, das bezeugt Galater 2, 20. Wir, das heißt unser Fleisch, unsere alte Menschheit. Alles, was wir von Adam her sind, hat dort am Kreuz die Hinrichtung erlitten. Wie sollten wir da noch in diesem alten Menschentum, in der Sünde, in der Rebellion, denn das ist Sünde, Sünde ist immer gegen Gott gerichtet, das Stück Torte ist keine Sünde, aber wenn ich weiß, Gutes zu tun und tu es nicht. Das ist Sünde. Das ist gegen Gott gerichtet. Wie können wir also in der Feindschaft gegen Gott leben, wenn Gott durch seine Gnade und seine Güte und seine Barmherzigkeit uns alles schenkt, das Wertvollste, was der Mensch strebt, das ewige Leben. Ich habe gestern im Fernsehen, ich meine zwar gestern, so einen komischen japanischen Professor gesehen. Der hatte so eine Haube auf und hat Karaoke gesungen. Ich weiß nicht, was es ist. Hat schrecklich geklungen, also singen konnte er nicht. Hat sich als Star gefühlt. Das war ein Professor, der an einer Qualle forscht, die angeblich ewig lebt. Das einzige Zellentier, von dem er weiß, dass es sehr, sehr lange lebt. Und er sagt so, ich habe mein Leben hingegeben dafür, dass ich erforsche, wie das mit dem ewigen Leben funktioniert. Könnte ich Japanischen, hätte eine Telefonnummer, würde ich ihn anrufen und sagen, ich weiß, wie du ewiges Leben haben kannst. Brauchst dein Leben nicht zu forschen, sondern du darfst es annehmen und erleben, aber dann auch leben. Wir haben uns so an den Gedanken gewöhnt, dass der Herr uns so durch seine Gnade beschenkt hat, dass es uns nichts mehr wert ist. Ne? Alles, was wir haben, ist uns nichts mehr wert. Nur das, was wir nicht haben, das, was wir scheinbar noch brauchen, das erscheint uns erstrebenswert. Das ist typisch Mensch. Und da kriegt uns der Feind immer wieder. Da kriegt er uns immer wieder. Er hängt uns irgendwas vor die Nase, was so schön und begehrenswert ist, dass das, was wir geschenkt bekommen haben in Jesus Christus, verblasst. Und wie oft fallen wir darauf rein? Nochmal, als er starb, starben wir mit ihm. Nun sind wir tot der Sünde. Das ist eine geistliche Tatsache, mit der wir ständig rechnen dürfen. Sie betrifft unseren althergebrachten Zustand als solche, die durch den Ungehorsam Adams als Sünder geboren wurden. Der Sünder ist tot. Der Sünder in dir ist tot. So sieht Gott uns. So sollten wir uns auch sehen, damit wir den Ansprüchen der Sünde in rechter Weise begegnen können. Denn die Ansprüche der Sünde sind allesamt unberechtigt, denn vom Tod und vom Toten kann und darf man nichts mehr verlangen. Oder kannst beim Toten Schulden eintreiben. Kannst mal probieren. Vielleicht bei seinen Erben. Aber wenn du tot bist, wer will noch irgendetwas von dir fordern? Du bist tot der Sünde. Du bist tot dem Tod. Du bist ja schon gestorben. Du kannst gar nicht mehr sterben. In geistlicher Hinsicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und wir müssen es uns auf der Zunge und in den Gedanken mal immer wieder sagen lassen. Moment, wenn die Zweifel so nagen, bin ich gerettet? Moment, bin ich dem Herrn sein Kind? Ich bin tot. Ich bin tot. Es gibt keine Forderung des Feindes mehr, die mich binden könnte. Ich bin tot der Sünde. Die Sünde hat uns zum Tod gebracht, aber sie kann nichts mehr fordern. Quasi ist der Tod für uns als Kinder Gottes vorweggenommen in Jesus Christus. Als er starb, starben wir mit, weil wir in Christus sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Wort in Christus nicht vergessen. Denn das macht deutlich, wir sind in ihm gestorben. Gott sieht den Gläubigen in dem Herrn Jesus Christus nicht mehr als in Adam, sondern in Christus, das Haupt einer neuen Schöpfung. Da, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Der alte Mensch wurde gekreuzigt und mit Christus völlig in den Tod gegeben. Vom Tod, von einem Toten, kann man nichts mehr fordern. Wir sind aber nicht nur mit Christus gestorben, sondern wir sind auch mit ihm auferweckt und lebendig gemacht worden, so dass wir in der Neuheit des Lebens wirklich wandeln und in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes mit ihm leben können. Er hat unseren sterblichen Körper durch seinen uns innewohnenden Geist lebendig gemacht, so reden wir das in Römer 8,11. Und jetzt können wir, und ich sage es bewusst, wir können es ein Leben nach dem Willen Gottes führen. Warum betone ich das Können? Wenn ich frei bin, habe ich eine Wahlfreiheit. Ich kann nach dem Willen Gottes leben, was ich als Mensch, der nicht gestorben ist, der ich der Sünde gehöre, nicht kann. Als geistlicher Mensch, der ich neugeboren bin in Jesus Christus hinein, kann ich ein Leben nach dem Willen Gottes führen. Ich muss es aber nicht. Aber ich kann es. Und das ist genau unsere Verantwortung, wo wir einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi stehen werden, der uns fragt, du hast gekonnt, was hast du draus gemacht? Hier geht es nicht mehr um Verdammnis oder Errettung. Wir sind gestorben der Sünde und auferstanden in ihm. Hier geht es um das Geschenk, das er uns gegeben hat. Was fangen wir mit diesem Geschenk der Gnade an? So komme ich zum Zwischenresümee. Ohne Gott ist der Mensch immer auf der Suche nach Glück, nach einem erfüllten und schönen Leben, das nach 70 oder 80 Jahren vorbei ist. Und ich kenne niemand aus dieser Gruppe Menschen, der dieses Ziel wirklich erreicht hätte. Oder kennt ihr einen, der auf dem Sterbebett sagt und der nicht gläubig ist, ach, hatte ich ein schönes und erfülltes Leben und es ist gut, dass es jetzt rum ist? Ich kenne nicht einen. Mit Gott haben wir in Christus unser Glück gefunden und sind damit am Ende unserer Suche nach dem Glück angelangt. Und auch nach dem ewigen Leben. Da mag das Leben äußerlich gar nicht so schön sein, doch das Innere wird immer mehr mit dem Frieden und Zufriedenheit und Freude erfüllt. Ich kenne Menschen, die in diesem Frieden gestorben sind und sich auf Zuhause gefreut haben. Kennt ihr die auch? Ich freue mich auf Zuhause. Ich freue mich, dass es nach Hause geht. Ich habe Angst vor dem letzten Feind, der mir begegnet, aber ich freue mich, dass ich bei Christus bin. Besonders bei Menschen habe ich das gemerkt, die den Glauben wirklich gelebt haben. Deswegen sagt der Psalmist, ich sah ihr Ende an, nicht das Leben. Das Leben ist oft viel schöner für einen, der ohne Hoffnung ist. Der strebt ja mit seinem ganzen Kraft auch danach, Karriere zu machen, Glück zu machen, 5 Ehen zu haben oder was auch immer, weil eine schöner ist wie die andere. Der es nicht aushält in der Beschränkung, sondern alles mitnehmen muss. Und der Christ beschränkt sich, der ist vielleicht in der Ehe, die 40 Jahre nicht ganz so glücklich ist, wie man es sich vorgestellt hätte. Und doch am Ende seiner Tage sagen kann, und der Herr hat es gut gemacht. Es ist immer wieder für mich bereichernd gewesen, genau solche Geschwister zu besuchen, und manche von denen waren 3 oder 4 Tage später tot. Und sie sagen mir, Martin, du musst nicht traurig sein, ich gehe nach Hause. Was für ein Unterschied zwischen dem, der keine Hoffnung hat, und dem, der Hoffnung hat. Zwischen dem, der von Jesus nichts weiß, und der, der begnadigt ist. Martin, du brauchst nicht traurig sein, ich gehe nach Hause. Da kommt es doch drauf an, da wird doch endabgerechnet an dem Lebenstag. Ich habe von dem Bruder erzählt, der doch aus meiner Sicht ein sehr schwieriges Leben hatte. Hälfte seines Lebens war er im Krieg. Und der sagt, Martin, der Herr hat's gut gemacht. Der Herr hat's gut gemacht. Wie oft sind wir in Not und Bedrückung und Bedrängnis als Kinder Gottes? Und wenn wir zurückschauen, merken wir, das hat einen Sinn gemacht. Gott hat was mit uns vorgehabt. Gott hat uns dort zwar natürlich gedengelt und gekloppt, wie ein Stück Eisen. Aber am Ende, wenn wir zurückschauen, hat er es wunderbar gemacht. Wenn wir drinstehen, ist es uns Not, ist es uns Last. Kommen wir in Römer 8 nochmal drauf. Aber wenn wir dann zurückschauen, stellen wir fest, der Herr hat es wunderbar gemacht und uns fällt uns kein besserer Weg ein. Wenn ich mitten in der Bedrängnis bin, habe ich 1000 Vorschläge, Gott, wie du es anders machen könntest. Ihr nicht, aber ich schon. Also ich weiß ganz genau, wie mein Leben auszusehen hätte. Hätte Fahrradkette, hatte mal ein Politiker gesagt. Aber merkt ihr, Gott hat am Ende recht. Darum glaube ich, dass auf Gottes Wort Verlass ist und er allein wirklich weiß, was den Menschen, sein Geschöpf am Ende wirklich glücklich macht. Auch wenn es im ersten Augenblick nicht so scheint, Gott weiß es besser wie ich. Gott weiß es besser, auch wenn ich es manchmal nicht glaube. Zumindest handle ich so, als würde ich nicht glauben. Ne? Aber Gott weiß es besser. Glauben wir das? Gott betrachtet uns der Sünde gestorben in Jesus Christus und als lebendig in ihm. Und das muss ausgelebt werden. Und hier liegt die Verantwortung des gerechtfertigten Gläubigen. Die Gnade strömt über. Und nun stellen wir uns die Frage, die auch Paulus sich stellt. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das ist in Römer 6 gleich am Anfang eine absolute Kernaussage. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehmen? So fragen ungläubige und fleischlich gesinnte Gläubige. Die gibt es tatsächlich. Es gibt ungläubige, fleischlich gesinnte Gläubige. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber es ist so. Da braucht man sich nur das Leben anzuschauen. Immer nur ich, meine, mir, mich. Niemals die Frage nach Gottes Willen. Niemals die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sondern immer, wie geht es mir und was tut mir gut, was möchte ich gerne? Und wenn du fragst, bist ein Kind Gottes, Halleluja, ich bin gerettet, ich habe mich mal für den Herrn entschieden. Und das war jetzt nicht übertrieben. Live und in Farbe und ich habe viele Gesichter vor Augen und ich denke, ihr auch. Ist das das, was Gott für unser Leben will? Die Frage hat eine Scheinlogik für sich und zeigt so die Unvernunft des selbstsüchtigen Menschen, der es ungern auch zugibt, dass er selbstsüchtig ist. Und antworten tut Paulus auch direkt drauf, das sei ferne, das ist ganz weit weg, dieser Gedanke ist völlig falsch. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Klar. Ist es wirklich möglich, darin zu leben? Ja. So stellt sich die Frage, in welcher Sphäre wollen wir leben? In der Sünde oder in Christus Jesus? Wer ist unser Herr? Wem gehorchen wir? Die Wahrheit des Gestorben- und Auferstandenseins wird in der Taufe dargestellt, so argumentiert Paulus weiter. Sie ist eine Taufe in den Tod Jesu und die Auferstehung in Christus. Das wird dort deutlich gemacht. Deswegen kann die Taufe auch nicht retten. Auch wenn das manche gerne hätte, ich lasse mich taufen, bin gerettet und lebe so weiter wie bisher. Die Taufe hat keine Kraft, einen Sünder in Christus zu versetzen. Noch kann sie Vergebung der Sünden vermitteln oder ein neues Leben gewähren. Dafür wird allein der Glaube nötig und die Gnade. Dennoch ist die Taufe ein klares Bezeugnis, ein Gehorsamschritt, ich gehöre zu Jesus. Ja, vielmehr ist es ein Bekenntnis zu sagen, mein Leben dient nicht mehr der Sünde, der Rebellion gegen Gott, sondern gehört dem lebendigen Gott. Und das mit ganzem Willen und mit ganzer Kraft. Das beinhaltet die Taufe. Und das ist ein Zeugnis, dass ich so leben will. Und deswegen ist mir das Zeugnis wichtig. Und da lasse ich mich auch gar keine Diskussion ein. Paulus argumentiert genauso. Wer aber das nicht will, braucht sich auch nicht taufen lassen. Wer im alten, widerspenstigen, gegen Gott gerichteten Ansinnen bleibt, dem kann keine Taufe, kein Bekenntnis, keine religiöse Handlung, kein Gottesdienst helfen. Der hat ein Mistleben. Der gehört da nicht hin und da nicht hin. Kenne ich auch viele, die sind so todunglücklich. Auf der einen Seite ist der Glauben und die Gemeinde fad und langweilig, aber die Welt macht auch nicht das, was sie brauchen. Und so ist das Leben irgendwie total unglücklich. Sie haben keine Heimat. Das liegt daran, dass sie in beiden Welten zu Hause sein wollen. Und wenn ich überall daheim sein will, bin ich nirgendwo daheim. Oder wenn ich nach allen Seiten offen sein will, dann bin ich nicht ganz dicht. Ist so. Mit Christus auferstanden. Wenn der Sünder aber glaubt, dann rettet ihn die Gnade Gottes und verendet das Einssein mit Christus. Und das heute schon. Wir müssen nichts mehr dazu tun. Wir sind eins, so wie der Christus mit dem Vater eins ist. Das können wir heute nicht begreifen, nicht fassen, aber von Gottes Seite aus ist das so. Wir sind eins. Wir sind mehr als gestorben und begraben mit Christus. Manchmal hat man bei Gläubigen so den Eindruck, die sind noch immer im Grab, ja? Nein, wir sind mehr. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind auferweckt. Wir haben Teil an seiner Auferstehung und Herrlichkeit. Wer von uns hätte jemals träumen lassen, bevor er zum Glauben kommt, dass wir freien Zugang zu Gott haben, ohne irgendwelche Geschenke, sprich Opfer, mitbringen zu müssen? So mancher Gläubige hat es bis heute nicht begriffen. Der meint immer noch, Gott Opfer bringen zu müssen, damit man bei ihm Anerkennung hat. Wir haben den freien Zugang zum Vater jederzeit und alle Zeit. Wir sind bei ihm zu Hause und nichts und niemand kann uns daran hindern, vor dem Thron Gottes zu erscheinen. Keine Engel und Engelfürsten, die haben eine Einladung gebraucht, das wissen wir aus der Schrift, wenn sich die Himmelssöhne vor Gottes Thron trafen. Die haben eine Einladung gebraucht. Wir brauchen keine Einladung. Wir sind da zu Hause. Und weil wir zu Hause sind, ist es uns nichts wert? Oder wie sieht unser Gebetsleben aus? Ich bin da zu Hause, ich gehöre dahin. Und die Lehre, dass wir uns an irgendwelche Engel oder was auch immer wenden müssen, wie es heute wieder rumgeistert in vielen Gemeinden, ich sage bewusst geistert, ist falsch. Mich hält niemand auf, wenn ich mal zu meinem Vater gehe. Und wenn es einer versucht, wird der Vater dafür sorgen, dass er keine Chance hat. Und was für einen Vater haben wir denn? Der die Welt geschaffen hat? Der alles im Überblick hat? Der mein Herz kennt, wie das Herz aller Menschen? Der genau weiß, was ich brauche? Und der mir nicht alles gibt, was ich will, sondern der mir das gibt, was das Beste für mich ist. Übrigens, das ist Glaube. Und das ist Vertrauen. Weil der Mensch ja meint, er wisst es besser. Also der Martin, ihr nicht, aber der Martin meint, er wisst es besser. Wie oft. Und wenn ich dann beleidigt bin, wenn Gott nicht gleich antwortet und mir nicht gleich das gibt, was ich will, dann bestrafe ich ihn, indem ich wie ein kleines Kind mich umdrehe und sage, ich gucke dich nicht mehr an und ich rede mit dir nicht mehr. Über kleine Kinder lachen wir machen es aber nicht anders, oder? Er hat uns mit auferweckt. Gott hat uns mit auferweckt, lesen wir in Epheser 2, Vers 6. Wir besitzen sein Leben, das ist das Auferstehungsleben. Wisst ihr, was das eigentlich bedeutet? Und wenn uns die Menschen umbringen, sie können nur das Äußere umbringen, das Innere niemals. So konnten viele, viele Geschwister auch die Todeskammern in Auschwitz und wo auch immer aushalten. Sie wussten, das äußere Leben kann man ihnen nehmen, das innere nicht. Auch gestern Abend im Fernsehen ging es um das Römische Reich. Ich wusste auch nicht, dass das Römische Reich 400 Jahre lang Christenverfolgung hatte. 400 Jahre, erst etwa 400 nach Christus wurde der christliche Kult als nicht sträflich anerkannt. Ansonsten, wenn du dem Kaiser geopfert hast, gekreuzigt oder dem Löwen zum Fraß vorgeworfen oder so irgendwas, 400 Jahre lang. Im Übrigen ist das Christentum in den 400 Jahren mehr gewachsen wie jemals danach. Denn das Äußere konnten sie umbringen, das Innere nicht. Ich bin froh, dass ich heute nicht mehr dem Löwen zum Fraß vorgeworfen werde. Ohne Frage, also nicht, dass ich hier der große Held bin. Ich bin dankbar für das ruhige Leben, das wir hier als Kinder Gottes haben dürfen. Nur, was macht es mit meinem Inneren? Macht es mich voller Freude und frei? Oder bin ich, oh, ist alles so langweilig? Brauchen wir ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Action, dass wir Angst ums Leben haben müssen? Ich nicht. Was bedeutet das aber? Viele gehen in die Irre, als ob es hieße, dass der Leib der Sünde zerstört würde und die alte Natur völlig ausgerottet sei. Aber da steht nicht zerstört, sondern vielmehr abgetan oder aufgehoben. Der Leib der Sünde ist unser sterblicher Leib, also den wir hier haben, mit dem Gesetz der Sünde in seinen Gliedern. Und deswegen tut uns auch die Knochen weh und der alte Mensch, der verfällt auch langsam. Wenn schon der neue Leib wäre, der würde nicht verfallen, aber der alte verfällt. Also die Sünde ist abgetan, aber der Leib ist nicht zerstört. Wir warten noch auf eine Ewigkeit, auf einen neuen Leib. Aber die Wirkung dieses Gesetzes, das ist für Gläubige abgetan. Gott lebt in Christus und wir in Christus. Deswegen ist der Gläubige fähig, nicht länger ein Sklave der Sünde zu sein, wie es der natürliche Mensch ist. Am Ende, wenn der Herr kommt, wird dieser sterbliche Leib verwandelt in das ewige Leben. Die einen nach dem irdischen Tod, die anderen müssen den nicht sehen. Rechnet damit in Vers 11, rechnet damit. Das ist das Wort, das uns den Zugang zur Verwirklichung eines Lebens mit Gott im Alltag eröffnet. Und es ist der Zugang zur Heiligkeit oder zur Heiligung. Das ist die Absonderung für Gott für den Dienst. Das ist heilig. Heilig dem Herrn heißt abgesondert für Gott. Rechnet damit, das besagt, glaubt, baut felsenfest darauf, vertraut darauf, geht unabdingbar davon aus. Rechnet damit. Das ist die erste Aufforderung im Römerbrief an den gläubigen Menschen, etwas zu tun. Rechnet damit. Wir haben jetzt keinen Mathematiker hier unter uns. Aber 2 und 2 ist 4, damit rechnen wir, ne? Obwohl das ja eine Festlegung des Menschen ist. Aber alles das. Und genau so sollen wir rechnen. Das ist eine exakte Mathematik. Der Glaube rechnet mit der geistlichen Wirklichkeit. Der Glaube rechnet mit der Verheißung und dem Versprechen unseres Gott und Vaters. Rechnen damit. Und die Frucht des Lebens. Nun möchten wir nicht mehr sündigen. Wir möchten in der Nachfolge Jesu nur zur Verherrlichung Gottes da sein. Nicht mehr das eigene Wollen, sondern den Willen Gottes tun. Ist unser Bestreben, unser Verlangen, ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Und es beginnt jeden Morgen neu. Heilig, das ist abgesondert und brauchbar für ihn. Ich habe es schon gesagt. An dieser Einstellung wird unsere Wesensveränderung am deutlichsten. Hier werden auch Glaubenskrisen zuerst deutlich. Die Frage, ist mir Jesus alles, wie am Tag meiner Bekehrung? Darum geht es im Glaubenskampf zuallererst. Ist mir Jesus alles? Wenn wir uns abends fragen, wenn wir ins Bett gehen, Herr, ist mir Jesus alles? Bist du mir alles? Und morgens, wenn wir aufstehen, bist du mir alles? Wir merken, wie uns das, dieser Gedanke dann auf einmal nicht mehr loslässt. Weil uns sofort tausend Sachen einfallen, wo das nicht so ist. Aber das möchte ich noch unbedingt und das möchte ich noch und das möchte ich noch und das möchte ich noch. Ist mir Jesus alles? Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, steht in Römer 6, Vers 14. Und das ist die Frucht des Lebens, wenn wir genau so leben. Wenn uns Jesus alles ist und dann kommt alles andere. Das beginnt das. Manche fangen ja an und sagen, die Frucht, das ist sofort, denken sie an die Frucht des Geistes. Aber ich habe es ja schon mehr wie einmal gesagt. Geistesgaben sind Dienstgaben. Wenn ich nicht dienen will, brauche ich die Gaben nicht. Hier geht es um Lebensorientierungsveränderung. Dass das neue Leben tatsächlich nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Frucht der Wiedergeburt. Das ist die Frucht, mit dem alles andere anfängt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wisst ihr, warum so wenig echte Geistesgaben da sind? Weil so wenig Menschen genau da die Frucht haben. Ich kenne so viele, die sagen, ich brauche unbedingt das Sprachengebet, damit ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich kenne Gemeinden, die sagen, wenn du das Sprachengebet nicht hast, kannst du nicht Vollmitglied werden. Liebe Geschwister, das ist eine Schwerpunktveränderung. Hier geht es als allererstes, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus spricht hier gar nicht von Geistesgaben, sondern er spricht von der Frucht die Gnade Gottes in uns weckt. Die Geistesgaben kommen später. Ein fester Entschluss ist nötig, eine grundlegende Weichenstellung. Ich bin bei Punkt 4, freigemacht zum Dienst, für Gott da zu sein und ihm von ganzem Herzen dienen zu wollen. Das Herz ist der Sitz der Beweggründe. Wir meinen immer, das muss Gott schon automatisch in uns tun. Er hat uns freigemacht von der Sünde. Ja, dafür konnten wir nichts tun. Wir sind begnadigt, dafür konnten wir nichts tun. Aber was fangen wir mit der Freiheit an? Dazu gehört ein fester Willensentschluss. Jesus lehrt es. Das Herz ist der Sitz der Beweggründe. Matthäus 5, 8. Des Verständnisses, Matthäus 13, 15. Und der Vernunft, Markus 2, 6. Das Zentrum und der Kern unseres geistlichen Wesens. So haben wir, nachdem wir frei geworden sind, die Wahl. Haben wir uns ihm von ganzem Herzen zur Verfügung gestellt, so ist es nur natürlich, dass wir unsere Glieder Tag für Tag einsetzen. Nicht für die Sünde, sondern für Gottes Ehre. Ich sage nicht für den Dienst für Gott. Weil auch das meinen manche, die müssten sich ihr Heil verdienen. Wir sollen der Ehre Gottes leben. Was ehrt einen Vater und eine Mutter am meisten, wenn die Kinder betrachtet werden? Och, das ist aber eine tolle Familie. Wo macht denn das sich deutlich? Wo macht denn sich das fest an der tollen Familie? Wie Vater, Mutter und Kinder miteinander umgehen. Ob die Kinder den Eltern gehorchen, ob die Eltern ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, wie die Ehepaare miteinander umgehen. Merkt ihr was? Wir machen Gott dann Ehre, wenn wir das leben, was Gott möchte. Das heißt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich brauche mich über die christliche Haustafel nicht zu unterhalten, wenn ich das nicht im Ohr habe. Ärgert mich jedes Mal, wenn wir da Wertigkeiten reinbringen. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Was macht Gott Ehre? Indem er uns abrackern? Nein, indem wir untereinander Liebe üben. Liebe, der Wille zur Gemeinschaft, das Wohl des anderen suchen, das Beste für den anderen suchen, uns tragen und ertragen, und das ist ganz bestimmt nicht leicht. Weil wir alle unterschiedlich sind, weil wir alle unsere Charaktere mitgebracht haben vom alten Adam. Aber da machen wir Gott Ehre. Und wenn wir einmal verändert sein werden, in sein Bild hinein, und zwar in der Vollausstattung, dann wird die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt sagen, boah, die wir nie gesehen haben, was hat Gott daraus gemacht? Kennt ihr die Bewunderung für die großen Stars und Sternchen, die die Mädchen so machen, weil sie irgendwelche Fotos brauchen? Da ist dann auch eine Bewunderung und Begeisterung. So ähnlich müsst ihr euch das für die sichtbare und unsichtbare Welt auch vorstellen, wenn wir von Gott im Triumphzug durch die Welt, durch den Kosmos geführt werden. Das hat Gott aus dem Krüppel gemacht. Dem Sturkopfschneider. Das ist Gottes Ehre. Und dazu müssen wir aber Ja sagen und müssen Stille halten. Und aus diesem heraus kommt dann tatsächlich auch der Dienst. Wir sind Glieder am Leib Christi, 1. Korinther 6, 15. Und damit brauchbar für ihn. Jeder von uns möchte zu Jesus gehören. Aber wenn Jesus seine Hand gebrauchen will und ich bin ein Teil dieser Hand, sagen wir, nee. Machen wir doch, oder? Na, ihr nicht, ich aber. Ist mir gerade zu schwer, zu mühsam. Wenn wir Glieder am Leib des Herrn sind, dann darf das Haupt sagen zum Finger, beug dich. Und zur Zunge, sprech. Und zu den Beinen, geh. Nur da wird deutlich, dass wir Glieder am Leib sind. Alles andere ist Schönrederei. Wir sind doch Glieder am Leib Christi und damit brauchbar für ihn. Nicht die eigene Kraft zählt, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in uns, der in und an uns handelt, wenn wir es wollen. Warum reite ich auf dem Wollen so rum? Das Gesetz gebietet, gibt aber nicht die Kraft, der Sünde zu widerstehen und für Gott da zu sein. Die Gnade dagegen hat unser Herz gewonnen und uns frei gemacht. Wer die Größe und die Herrlichkeit der Gnade in der Auserwählung, in der Freilösung, in der Rechtfertigung, in der Aussöhnung erkannt hat, ist von dieser Gnade erfüllt. So leben wir für Gott nicht aus Angst vor Strafe, denn wir sind begnadigt, sondern aus einem einfachen Grund, weil wir seine Liebe erwidern. Weil ich als sein Kind ihm gefallen möchte. Nicht, weil ich muss Angst. Da bin ich im Gesetz. Sondern weil ich es möchte. Ich kann nicht. Aber Herr, hilf mir. Ich möchte doch so gerne. Merken wir den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade? Ach, es ist so wichtig, dass wir das in unserem Leben verstehen. Alles, was wir aus Angst und Pflichtgefühl tun, das ist zwar wichtig für viele Dienste, die wir machen, aber hat vor Gott keinen Bestand. Alles, was wir aus Liebe für ihn tun, all das, weil wir das ihm zurückgeben wollen, was er mir gegeben hat, das hat vor Gott Bestand. Und das hat auch für uns Bestand. Das hat auch in unserem Herzen Bestand. Deswegen habe ich kein Problem, wenn andere Menschen das, was ich tue, oder das, wo ich diene, nicht anerkennen. Mir ist es viel wichtiger, dass Gott mich anerkennt. Ich suche meine Ehre bei Gott, nicht bei den Menschen. Kennen wir das? Die Anerkennung, die ist mir vom Vater wichtiger wie von Menschen, auch wenn das jetzt hart klingt. Wir brauchen auch die Anerkennung untereinander. Und der Herr schenkt es ja auch immer wieder, dass uns andere Menschen ermutigen. Aber es geht eigentlich darum, dass Gott anerkennt. Und Gott erkennt nicht die Angst, sondern die Liebe an. Eigentlich machen wir Gott Schande und beschämen ihn, wenn wir ihm aus Angst dienen. Weil Gott nicht so ist zu seinen Kindern. Nun gibt es aber auch viele fleischliche Gläubige, sie denken wie seelische Menschen, Kosten-Nutzen-Effekte. Und noch einmal weist Paulus hin in Römer 6, Vers 15, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind, das sei ferne. Leider gibt es tatsächlich ganz Schlaue, die nichts von der Gnade begriffen haben und sie daher als Freibrief zum Sündigen ansehen. Denen sagt der Apostel in Vers 16, wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Sklaven, so kann man sagen, sind wir immer. Entweder gehorchen wir der Sünde oder Gott. Unser Herr Jesus war zum Dienen und zum Gehorsam lernen auf dieser Welt, als hätte er es nötig gehabt. Aber er ist uns da zum Vorbild geworden. Und wir werden in sein Bild umgestalten. Vom Dienst und vom Gehorsam zur Herrlichkeit. 2. Korinther 3, 18. Hier und heute erleben die wirklich geistlich Lebenden bereits göttliches Leben. Dieses Erleben kommt der Lebenskraft, der Lebensfreude und der Hingabe zum Dienst ein klein wenig nahe. Ich kann nicht verstehen, wenn mir Menschen erzählen, mir ist langweilig oder ich erlebe Gott nicht. Wir kommen dem ein wenig nahe, wie wir sie in den kommenden Zeitaltern haben werden. Zwar haben wir bisher nur ein Angeld des Geistes erhalten, aber es darf dennoch immer mehr und mehr Wirklichkeit in mir, in uns werden, was einst sein wird. Nicht, dass wir das mit unseren Körperkräften vollbringen können. Diese nehmen ja täglich ab. Sondern die Gesinnung Christi Jesu wird in uns Raum gewinnen. Wenn wir stille halten, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir ihm folgen. Wenn wir an seiner Liebe festhalten. Und was gewinnt dann in uns Raum? Seine Liebe. Seine Demut, die Sanftmut und die Geduld. Da sind wir auf einmal bei Geistesgaben. Ne? Darin erfahren wir schon heute den Vorgeschmack des kommenden Lebens. Und ich möchte uns ermutigen, auch mit diesen Gedanken aus Römer 6, dass wir daran festhalten, wir sind frei. Und daran festhalten an der Frage, was mache ich mit dieser Freiheit? Wem will ich dienen? Und da bin ich dann tatsächlich beim Wollen. Ich muss nicht mehr der Sünde dienen, aber ich kann's, weil ich frei bin. Und das macht uns so viel Not in unserem Leben. Aber ich habe auch die Freiheit, dem Herrn zu dienen, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Und dann sind die Niederlagen, die ich in meinem Glaubensleben habe, auch dazu da, dass Gott sie zu Siegen macht. wenn ich es nicht will. Es geht immer um unser Willen. Der Kampf in uns geht immer ums Wollen. Was will ich? Das hat oft noch was damit zu tun, was anderes wie das, was ich dann tatsächlich tue. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich, schreibt der Paulus. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib der Verdammnis? Und da hören viele auf. Aber Paulus geht weiter. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus. Und im Dank liegt das Geheimnis.